Könnt ihr mich hören? Ja. Als mich Reinhard gefragt hatte, ob ich mal die Verkündigung übernehmen möchte, war ich mindestens so überrascht wie Sie, wie ihr hört. Aber dann wollte ich das doch dankbar annehmen. Aber dann kam der Themenvorschlag. Ich muss mit dir reden über Krankheit. Ich muss gestehen, ich war am Anfang nicht begeistert. Haben wir nicht die letzten 2 Jahre dauernd über Krankheit geredet? Und die Erfahrungen über Krankheit sind so unterschiedlich. Wie kann man da allgemein über Krankheit reden? Aber dann kam mir plötzlich die Frage, ja, wir haben so viel über Krankheit geredet, über Corona, über Impfen, über Masken, über Quarantäne und sonst was. Aber haben wir wirklich genug über das Wesentliche gesprochen? Und da fand ich das plötzlich unglaublich spannend. Wie redet Jesus über Krankheit? Worum geht es ihm dabei? Und was geht das uns hier jetzt an? So möchte ich heute mit euch, mit Ihnen, Johannes Evangelium, Kapitel 5, 1 bis 18 lesen und schauen, wie Jesus über Krankheit redet. Ups, Moment.
Hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm:
Willst du gesund werden?
Der Kranke antwortete ihm:
Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein.
Jesus spricht zu ihm:
Steh auf, nimm dein Bett und geh hin.
Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke.
Also erstmal genug. Ja. Wir hören jetzt etwas nochmal genauer. Also es war ein Fest, also Jesus geht auf eine Party. Nein, es ist ein Fest, ein religiöses Fest. Und deshalb geht Jesus nach Jerusalem, wo der Tempel ist. Aber allem Anschein nach geht Jesus nicht gleich zum Tempel. Er geht zu einem Teich. Und das ist ja nicht, wir können hier nicht so einen Gartenteich, so wie wir uns das vorstellen, im Kopf haben, sondern das ist ein Bad mit Halle. Ups. Ja. Und also ein Hallenbad auch nicht. Es ist eher ein Kurort, so wie ein Sanatorium, könnte man heute sagen. Da lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgesetzte. Ich stelle mir vor, wenn Jesus heute nach Leipzig kommen würde, würde er vielleicht in die Langzeitaufnahmestation des Uniklinikums gehen. Und dort geht er zu einem Mann, der 38 Jahre dort krank gewesen war. 38 Jahre krank. Ich bin gerade 48 Jahre alt. Wenn der Mann so alt wäre wie ich, dann wäre ich vom 10. Lebensjahr bis jetzt auf dem Bett gebunden gewesen. Die ganze Kindheit, die Jugend, das Erwachsenenalter, ohne Aussicht auf Heilung. Zudem geht Jesus hin und sagt: Willst du gesund werden? Die Antwort des Mannes klingt eher resigniert und macht seine aussichtslose Lage deutlicher. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Er ist also nicht nur gelähmt, er ist auch einsam. Und daher hat er niemanden, der ihn zum Teich bringt, um geheilt zu werden. Und gerade zu dem aussichtslosesten unter den ganzen Leuten, die dort am Teich, an dem Kurort sind, geht Jesus hin und sagt: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Allein die Tatsache, dass einer zu ihm kommt, ihn anspricht und volle Anteilnahme an seinem Leid hat, hätte ihn aufspringen lassen können. Jesus braucht für die Heilung kein Wunderwasser vom Teich, keine Medikamente, auch kein Glaube wird hier vorausgesetzt. Jesus heilt allein aus seiner vollen Liebe zu ihm. Man könnte sagen, allein aus Gnade. Und somit ist die Geschichte zu Ende und Happy End, könnte man meinen. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und was jetzt kommt, ist keine Nachgeschichte, kein einfacher Zusatz dazu. Man könnte fast meinen, jetzt kommt erst der Hauptteil. Hören wir den zweiten Teil. Wir haben schon vorher kurz gehört, ich hoffe, das klappt jetzt noch einmal. Es war aber an dem Tag Sabbat.
Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war:
Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen.
Er antwortete ihnen:
Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin.
Da fragten sie ihn:
Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin?
Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war.
Es war an dem Tag Sabbat. In den 10 Geboten steht, an diesem Tag darfst du keine Arbeit tun. Jeremia wird noch konkreter. Tragt keine Last am Sabbattag. Und darum sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Nun kommt die Frage sicher in mir jedenfalls und Ihnen vielleicht auch auf: Warum musste Jesus gerade am Sabbattag den Mann die Heilung vollziehen? Hätte er nicht noch einen Tag oder einige Stunden warten können? Nach 38 Jahren kommt es auf ein paar Stunden sicher nicht mehr an. Und es ist doch Ruhetag. Und den Ruhetag zu heiligen ist doch wichtig. Wir würden uns in Deutschland doch mehr wünschen, dass der Sonntag als Tag des Herrn mehr geheiligt würde. Warum macht Jesus das? Aber Jesus hat hier nicht aus Versehen am Sabbat geheilt, weil er gerade in Ferienstimmung war und den Wochentag nicht im Kopf hatte. Er hat ganz bewusst am Sabbat geheilt. Das wird auch dadurch unterstrichen, dass auch in anderen Evangelien immer wieder berichtet wird, dass Jesus am Sabbat geheilt hat oder auch andere Taten getan hat. Was will Jesus damit sagen? Wie ist das zu verstehen? Das folgende Gespräch zwischen dem Gelähmten, nun Geheilten, und den Juden, also hier sind Juden natürlich nicht die Juden im Allgemeinen gemeint, sondern die Vertreter der religiösen Behörden im Tempel. Also Jesus und der Geheilte waren ja auch Juden gewesen. Hier geht es also um bestimmte fromme Typen von Juden, könnte man sagen. Und diese Juden hier, wie finden Sie die Reaktion dieser Vertreter des Tempels? Die interessieren sich überhaupt nicht dafür, dass der geheilt ist. Während der Geheilte von dem spricht, der ihn gesund gemacht hat, sprechen die Juden von dem Menschen, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Als der Mann gelähmt war, hat sich keiner von denen um ihn gekümmert. Und nun, als er sein Bett mitnimmt, kritisieren sie ihn, dass er eine Last trägt, anstatt sich mitzufreuen, dass er endlich gehen kann. Wie kann man so blöd sein, so bescheuert sein? Und das sind doch nicht irgendwelche Menschen, das waren hoch angesehene Persönlichkeiten in der damaligen Gesellschaft. Ich würde sagen, das waren wirklich die Leute, die in der Gesellschaft hoch angesehen und geachtet waren. Aber gerade darum geht es. Das ist auch eine Frage an uns, die wir auch anständige Bürger der heutigen Gesellschaft sind, nicht wahr? Die unsere Pflichten und Aufgaben gewissenhaft erfüllen. Oder tun wir das nicht? Können wir über diese Engstirnigkeit dieser frommen Juden wirklich den Kopf schütteln, ohne auf uns selber zu schauen? Und darum geht diese Geschichte hier auch noch nicht zu Ende, sondern geht weiter. Aber das geht hier nicht weiter. Doch. Ja.
Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm:
Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre.
Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen:
Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.
Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich.
Jetzt geht Jesus in den Tempel. Er möchte ganz persönlich mit dem Gelähmten und nun Geheilten sprechen. Er hat unbedingt noch etwas, was er ihm sagen möchte. Und er sagt, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Jesus meint also, die Folgen der Sünde sind schlimmer als 38 Jahre gelähmt zu sein. Bei allem Respekt übertreibt Jesus nicht hier etwas. Mal ehrlich, wenn wir wählen dürften, 38 Jahre gelähmt sein, auf dem Bett liegen oder vor Gott zu sündigen, was würden wir wählen? Was würden wir schlimmer finden? Doch Jesus übertreibt nicht, er meint das ganz ernst. Und dass Jesus' Ansicht hier stimmt, sehen wir ganz deutlich in der folgenden Stelle. Als die Vertreter der jüdischen Behörden nämlich erfuhren, dass Jesus er war, der die Gesellschaftsordnung gebrochen hatte und dazu noch von ihm sagte, dass er so wirkt wie Gott, da trachteten die Juden vielmehr danach, ihn zu töten. Sie verstecken hier ihr wahres Anliegen hinter dem scheinbar frommen Deckmantel, die Gotteslästerung zu bestrafen zu wollen. Denn eigentlich geht es ihnen darum, ihre eigene Autorität zu bewahren, ihre eigene Selbstverständlichkeit zu bewahren, die Jesus in Frage stellt. Ich kann diese Vertreter der Tempel sehr gut verstehen. Wann werden sie wütend? Wann werden sie ärgerlich? Bei mir geht es jedenfalls so, wenn ich öffentlich, wenn ich oder einfach direkt kritisiert werde oder auch indirekt mich fühle, angegriffen zu werden, dann kommt in mir automatisch so eine Abwehrhaltung. Ich fühle das Bedürfnis, mich rechtfertigen zu müssen. Deshalb, die jüdischen Vertreter hier regen sich also nur scheinbar um solche Kleinigkeiten auf, dass jemand am Feiertag mit dem Bett rumläuft. Sie haben ganz genau erkannt, worum es Jesus geht. Er rüttelt an ihrer Selbstverständlichkeit und zeigt, dass sie sich heillos verlaufen haben. Doch das möchten sie nicht akzeptieren. Und dafür sind sie sogar bereit, einen Menschen zu töten, der eigentlich gar keine Schuld begangen hat. Die Menschen sind bereit, andere Menschen zu überfallen, zu morden, Unschuldige zu morden, um die eigene gefühlte Bedrohung abzuwehren, um das eigene Lebens-, die eigene Weltbild zu bewahren oder die Gerechtigkeit nach ihrem eigenen Sinne zu verteidigen. Dass das nicht übertrieben ist, sehen wir jeden Tag im Krieg in der Ukraine. Aber wir können uns getrost zurücklehnen. Wir morden nicht. Wir haben noch niemanden gemordet. Der Putin ist doch schuld. Die NATO ist doch schuld, könnte man sagen. Aber Jesus kennt unsere Gedanken und bringt das in seiner Bergpredigt auf den Punkt.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig.
Wer über andere spottet und sie erniedrigt, ist innerlich ein Mörder, sagt Jesus. Wir alle sind Mörder. Das klingt verrückt. Aber die ganze Bibel macht deutlich, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes verrückt sind. Wir verrücken den Mittelpunkt. Anstatt den wahren Gott in unserer Mitte zu haben, betrachten wir uns selbst als Mittelpunkt der Welt. Die Probleme, die wir mit uns selber haben, mit der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, mit den Nachbarn, die Probleme in der Gesellschaft, in der Welt, in der Weltgeschichte, sie haben alle ihren Ursprung in unserer Selbstzentriertheit. Immer ist der andere schuld. Von diesem Irrweg, von diesem großen Irrweg, von dieser schweren Krankheit möchte Jesus uns heilen. Doch die Sünde der Menschen ist so groß, dass Jesus tatsächlich auf das Kreuz hängen. Der Weg dorthin wird im Johannesevangelium ganz deutlich beschrieben. Mich schockiert immer wieder, dass die Täter, die Jesus aufs Kreuz gehängt haben, nicht irgendwelche Bösewichte waren. Das waren auch nicht nur diese super frommen Typen im Tempel. Das war das Volk, das mitgeschrien hat. Das waren die Römer, die ihre Ruhe, Hauptsache Ruhe, ihre Ordnung haben wollten. Und es waren sogar auch die Jünger, die Jesus verraten und verneint haben. Im Johannesevangelium, in der Passionsgeschichte besonders, wird eine ganze Palette von Sünden ausgebreitet, die bis heute aktuell sind. Und doch, die Antwort Gottes auf die Sünde der Menschen war überraschend. Er lässt Jesus auferstehen. Und dadurch zeigt er, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir ein neues Leben anfangen können und dass nach dem Tod das Leben nicht zu Ende ist, sondern dass es weitergeht. Wenn man diese Bibelstelle heute in diesem Kontext sieht, wird ganz deutlich, dass Jesus nicht nur dafür gekommen ist, um unsere körperlichen Probleme zu heilen. Ihm geht es um uns als Ganzes, um unseren Körper, um unseren Geist, um unsere Seele. Und das gilt bis heute. Neulich habe ich einen schönen Spruch gelesen. Die Bibel enthält lauter alte Geschichten, die jeden Tag neu geschehen. Zum Schluss möchte ich ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit vorstellen. Vor 2 Wochen hatte ich Corona gehabt. Endlich, nach 2 Jahren. Ausgerechnet jetzt. Und da habe ich ein Buch in die Hand genommen, das ich sonst nicht gelesen hätte, was meine Frau aus Japan mitgebracht hat. Und ich war auch relativ hart von Corona betroffen, musste am Bett liegen und wollte mal was Leichtes lesen. Aber das war eine Autobiografie einer japanischen Schriftstellerin, eine Lebensgeschichte. Und unerwartet ging es in dieser Geschichte um eine Heilungsgeschichte, um eine Heilsgeschichte. Die Schriftstellerin Miura Ayako war in ihren Lebensjahren, die viele Menschen am gesundesten erfahren, vom 24. bis 27. Lebensjahr, also gerade so in eurem Alter so ungefähr, 12 Jahre krank gewesen, schwer krank gewesen. Und von diesen 12 Jahren, 7 Jahre, war sie so ans Bett gebunden, dass sie nicht mal zum Essen aufstehen konnte. Sie geschweige denn auf die Toilette zu gehen. Sie hatte jedoch das Glück, jemanden zu haben, der regelmäßig zu ihr kam. Ein ehemaliger Klassenfreund, der Christ war und ihr die Bibel brachte und erzählte, was da drin stand. Anfang lehnte sie den Glauben aber ab. Sie wollte keine frommen Geschichten hören, sie hatte größere Probleme, meinte sie. Indessen verschlechterte sich ihre Gesundheit merklich, ohne dass man einen Grund fand, warum es ihr immer so schlechter ging. Bis schließlich ein erfahrener Arzt bei ihr Knochenkaries entdeckte. Eine Krankheit, wo das Knochengewebe zerstört wird. Sie schreibt, als der Arzt mir das verkündete, musste ich lachen. Ich hatte gehört, andere Patienten fingen an zu weinen, als bei ihnen Karies diagnostiziert wurde. Doch ich habe gelacht. Endlich war klar, wo der Grund meiner Krankheit lag. Da kam mir plötzlich in den Sinn, ist es mit der Seele nicht dasselbe? Wenn wir kein Bewusstsein der Sünde haben, merken wir es nicht, wenn unsere Seele zerstört wird und erkennen den Grund der Probleme nicht. Ist es nicht gerade die größte Sünde, dass wir der eigenen Sünde nicht bewusst sind oder nichts davon wissen wollen? Wenn man eine Krankheit findet, rennt man erschrocken zum Arzt. Warum rennt man nicht zu Gott, wenn man von der Sünde erfährt? So erkannte sie die Notwendigkeit ihrer Heilung und empfing die Taufe im Krankenbett. Und seitdem war sie es, die anderen Patienten im gleichen Krankenzimmer tröstete und ermunterte. Sie, die den schwersten Krankenweg hatte, hat die anderen getröstet und ermuntert. Und erstaunlicherweise, Und erstaunlicherweise heilte ihre Krankheit danach und sie konnte wieder raus und sie wurde eine der bekanntesten und beliebtesten Schriftstellerinnen in Japan. Bis heute trösten und ermutigen ihre Werke viele Leute. Die Heilsgeschichte Gottes, die bis heute gilt und uns allen zutrifft, kann man in den Anfangsversen des Psalm 103 zusammenfassen. Ich lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wie Reinhard oft sagt, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Wir wollen beten. Lieber Gott, danke, dass du uns in unserer schwersten Not, in der aussichtslosesten Lage findest und zu uns kommst. Danke, dass du uns ansprichst und uns heilen möchtest. Bitte hilf uns, aufzustehen, unsere Last auf uns zu nehmen und mit dir ins Leben zu gehen, in die neue Woche hinaus mit dir zu gehen. Und gib uns Kraft, auch für andere da zu sein, so wie du immer für uns da bist. Geheiligt seist du in Ewigkeit. Amen.